Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Ich grüße Sie. Mehr Bildung wagen. In Nordrhein-Westfalen ist der Koalitionsvertrag vor gut einer Stunde unterzeichnet worden. Die Pläne im Bildungsbereich stehen. Fehlt noch die Besetzung des Bildungsministeriums. Mehr Zusammenarbeit wagen. Das Treffen der G7 unter teilnehmender Beobachtung von Bielefelder Sozialwissenschaftlern. Und Versöhnung in Zeiten von Krieg und globalen Krisen. In Bonn will ein internationales und interdisziplinäres Zentrum mit Versöhnungsforschung beginnen. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Das war mal ein Sponti-Spruch. Er könnte heute auch als Mahnung an die neue NRW-Landesregierung gehen, vor allem in Sachen Bildungspolitik im einwohnerreichsten Bundesland der Republik. Dort gibt es nämlich jede Menge zu tun. Heute Mittag nun haben CDU und Grüne 3 Wochen nach der Landtagswahl ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Und was da drin steht, das weiß Vivien Leue. Frau Leue, wie hochtrabend oder verhalten sind denn die Pläne der neuen Landesregierung im Bildungsbereich?
Ja, blicken wir mal in den Koalitionsvertrag, der jetzt unterschrieben wurde. Es soll mehr Lehrer- und Lehrerinnenstellen geben, 10.000 an der Zahl in der kommenden Legislatur. Und alle sollen gleich verdienen, A13, also alle auf einer Lehrer-Lehrerinnenstelle. Das heißt auch für Grundschulkräfte, dass ihr Gehalt angehoben wird. Hier wurde jahrelang dafür gekämpft. Zum Beispiel sollen Hauptschulbildungsgänge jetzt auch an Realschulen ermöglicht werden. Und vielleicht bei den nächsten Punkten lassen wir mal die beiden Spitzenkandidaten von CDU und Grünen sprechen, Ministerpräsident Hendrik Wüst und die grüne Spitzenkandidatin Mona Neubauer, jetzt am Wochenende auf ihren jeweiligen Parteitagen.
Es wird keine Schuldebatte, keine Systemdebatte geben. Die Förderschulen werden bleiben.
Weil wir einen schulscharfen Sozialindex nicht nur im Wahlkampf erzählt haben, sondern in einem Koalitionsvertrag mit der CDU Nordrhein-Westfalens verankert haben, dass die zusätzlichen Mittel eben schulscharf und nach einem Sozialindex verteilt werden, dass Ungleiches ungleich behandelt wird.
Ja, hier vielleicht auch ein paar, ich würde mal sagen, Präferenzen der Parteien sind da zu spüren. Hinzu kommt, wenn wir nochmal den Koalitionsvertrag jetzt aufschlagen, es soll mehr Handlungsspielräume für Schulen vor Ort geben. Und das heißt zum Beispiel, dass Unterricht auch in Projekten organisiert werden kann, fächerübergreifend. Es soll individuelle Formen der Klassenarbeiten und mündlichen Prüfungen geben. Schulen können auch entscheiden über ihre Schulkonferenz, zum Beispiel, dass der Unterricht erst um 9 Uhr beginnt. Also dieses enge Korsett, in dem Schulen sich hier zum Teil gefühlt haben, wird ein bisschen aufgebrochen. Und vielleicht noch als letzter Punkt, der Ganztag wird ausgebaut. Das kommt ja bundesweit auch als Recht auf einen Ganztagsplatz. Und hier ist es jetzt schon verankert, zum Beispiel mit Mindeststandards, was die Fachkräfte anbelangt.
Das sind Pläne. Man wird sehen, was daraus letztlich wird. Die FDP hatte ja bis zur NRW-Wahl das Schulministerium, die Ministerin Yvonne Gebauer, musste viel Kritik einstecken. Nun übernimmt die CDU das Ressort. Weiß man schon, mit welcher Personalie? Es sind ja derzeit 2 im Gespräch, Nathaniel Leminski und Dorothee Feller.
Ja, und tatsächlich müssen wir noch bis Mittwoch warten. Die beiden sind im Gespräch. Der eine ist bisher Chef der Staatskanzlei, 36 Jahre alt, gilt als eher konservativ, hat sich im Hintergrund gehalten und auch er ist so ein Ziehkind von Armin Laschet und entsprechend auch ein ausgleichender Charakter bisher gewesen in der Koalition. Ein kluger politischer Kopf. Die andere, die Dorothee Feller, ist Regierungspräsidentin von Münster, 56 Jahre alt, also beides politische Experten, Expertinnen, Politik erfahren. Und das braucht es wohl auch. Denn das Ressort gilt, ja, man muss es so sagen, als Schleudersitz. Bisher, Sie sagten es, hatte die FDP mit Ministerin Yvonne Gebauer das Ressort inne. Und ja, die FDP hat ihren Stimmenanteil halbiert. 5 Jahre zuvor erging es der grünen Ministerin Silvia Löhrmann so. Insofern kann man es als heikel betrachten oder auch als Möglichkeit, jetzt einiges gut zu machen, vor allem, weil die CDU zugleich auch das Finanzministerium innehat. Also wenn jetzt wirklich mehr Gelder in diese Projekte gehen, die ich gerade genannt hatte, in diese Ziele, kann man natürlich auch viel gewinnen.
Ja, man kann sich profilieren und es täte natürlich auch den ganzen Schülerinnen und Schülern gut. Gibt es denn bislang schon Reaktionen von Eltern, von Lehrern, Lehrerinnen oder auch Studierenden auf den Koalitionsvertrag?
Ja, und ich muss sagen, sie sind erstaunlich positiv. Viele sehen gute Ansätze in dem Koalitionsvertrag. Zum Beispiel bei den LehrerInnenverbänden wird positiv gesehen, dass eben der Ganztag gestärkt wird, dass es diesen besseren Sozialindex geben soll, keine Schulstrukturdebatten, sondern Ruhe in das Schulsystem kommen soll. Natürlich, A13 für alle wird hier gefeiert. Negativ wird gesehen, und das gilt auch bei anderen Verbänden, dass es natürlich an manchen Stellen vage bleibt. Also zum Beispiel diese 10.000 neue Lehrer und Lehrerinnen, wo sollen die eigentlich herkommen? Da lohnt vielleicht ein ganz kurzer Blick auch an die Unis. Hier müssen natürlich Studienplatzkapazitäten aufgebaut werden, und das wird nicht so einfach werden. Da loben Studierendenvertretungen zum Beispiel, dass bestimmte Studiengänge, zum Beispiel Sozialwissenschaft, erhalten bleiben sollen, dass es da auch eine Studienstarthilfe für bedürftige Studienanfänger geben soll, denn es müssen ja noch mehr Menschen in diesen Bildungsweg, also in diesen LehrerInnenberuf kommen. Ja, aber es gibt auch immer wieder Kritik, dass jetzt das nicht nur auf dem Papier sein soll, sondern dass jetzt wirklich dann auch direkt von Stunde 1 an, also nach den Schulferien, würde ich sagen, begonnen wird, das alles umzusetzen.
Also es gibt viel zu tun. Man will es tatsächlich anpacken. Vielen Dank an Vivien Leue, die die Landespolitik und speziell die geplante Bildungspolitik der neuen Regierungskoalition in NRW für uns beobachtet. Wir bleiben noch ein bisschen bei der Politik, nur wandern wir jetzt von der Landes- zur Weltpolitik. Auf Schloss Elmau treffen sich gerade die Staats- und Regierungschefs der großen westlichen Industrienationen zum G7-Gipfel. Es geht um Fragen der globalen Zusammenarbeit und die Lösung der vielen Konfliktlinien, vornehmlich natürlich um Russland, den Aggressor nicht nur im anhaltenden Ukraine-Krieg. Mit dabei als teilnehmende Beobachter sind auch zwei junge Politikwissenschaftlerinnen der Universität Bielefeld und ihre Projektleiter. Sie untersuchen das Selbstverständnis der internationalen Institution G7 und ihre Arbeitsweise. Es gibt nämlich nicht oft eine Gelegenheit für die Wissenschaftler, so nah dran zu sein an ihrem Forschungsgegenstand. Mareike Zeck hat sie für uns getroffen.
Für Iris Bartelt ist es eine ganz besondere Reise. Die 29-Jährige ist Doktorandin an der Universität Bielefeld und seit gestern mit einer Kollegin und ihrem Projektleiter beim G7-Gipfel in Elmau. Gutes Schuhwerk und viel Durchhaltevermögen habe sie dabei, sagt sie, denn die Tage sind lang.
Am meisten freue ich mich tatsächlich darüber, die Möglichkeit zu haben, vor Ort zu sein, auch daran teilnehmen zu können, aber noch nicht vorher genau zu wissen, was passiert. Das finde ich sehr aufregend, mit dieser wissenschaftlichen Freude dran gehen zu können.
Exploratives Arbeiten, die wissenschaftlichen Methoden, teilnehmende Beobachtung und qualitative Interviews.
Wer vor Ort ist, wer da vielleicht fehlt, wie das alles so abläuft, wie die Stimmung ist, ob es sehr formell ist, ob es eher informell ist.
Eine These der Bielefelder Wissenschaftler: Der Ukraine-Krieg hat eine Art Wiederbelebungseffekt für G7. Zuletzt sei G20, wo auch andere wirtschaftsstarke Staaten wie China und Russland mit am Tisch sitzen, das wichtigere Treffen gewesen, sagt Projektleiter Dr. Martin Koch. Aber jetzt könnte G7 der zentrale informelle Raum für die westlichen Staaten werden, um sich wieder stärker als Gruppe innerhalb der G20 zu positionieren.
Weil die G7 eben doch noch wichtig ist. Es ist die Gruppe der Staaten, die für demokratische Werte, für eine liberale Weltordnung eintritt und die auch sicherheitspolitisch etwas zu sagen hat. Und ich erwarte schon, dass es dahingehend wichtige Impulse gibt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil im Anschluss daran der NATO-Gipfel stattfindet.
Werden bei informellen Gesprächen in Elmau also wichtige Beschlüsse der NATO vorbereitet? Was am Ende im Abschlussprotokoll steht, ist da für die Wissenschaftler natürlich auch wichtig. Aber das Protokoll hätten sie auch in der Uni am Schreibtisch lesen können. Gerade jetzt in einer Phase der Wiederbelebung und Neuerfindung der G7 sei es spannend, vor Ort dabei zu sein, betont Nadja Zaritova, die zweite Doktorandin im Projekt.
Wie ist die Attitüde? Man hat halt gemerkt in den letzten Jahren, dass natürlich die G7 als sieben westliche Industriestaaten nicht unbedingt die größte Legitimation haben, um auf der internationalen Bühne in Anführungszeichen das Sagen zu haben. Und dementsprechend ist es interessant zu schauen, wie sie sich dieses Jahr profilieren.
Und weil die G7-Staaten angesichts des Ukraine-Kriegs erwarten, dass Russland in verschiedenen Foren der Weltpolitik versuchen werde, Beschlüsse zu blockieren, werde ein gemeinsames Profil jetzt besonders wichtig, erklärt Martin Koch.
Um dann in den entsprechenden internationalen Organisationen, dann, wenn formal entschieden werden kann, mit einer Stimme sprechen zu können. Man geht gemeinsam, wenn man so möchte, voran.
Dass sie mal live vor Ort sein könnten, wenn Weltpolitik gemacht wird, hatten Bartelt und Zaritova gehofft, als sie sich bei Koch auf die Doktorandenstellen an der Uni Bielefeld beworben haben. Koch forscht schon viele Jahre auf dem Gebiet, war schon bei UN, G20 und G7-Gipfeln, aber ist auch selbst immer noch fasziniert.
Ich finde, das ist großartig. Das sind für mich sozusagen die Highlights im Jahr oder in Jahren. Internationale Politik, wenn man das Thema studiert, dann fragen einen Studierenden ja manchmal auch wirklich zu Recht, naja, was kann man denn damit machen? Wo kann man das denn beobachten? Das liest man doch im Grunde genommen nur aus der Zeitung oder aus den Nachrichten. Aber ansonsten hat man nicht das Gefühl, dass man das irgendwie aktiv erforschen kann.
Das Projekt, in dem Koch, Bartelt und Zaritova arbeiten, heißt A Theory of World Entities und will gleich mehrere zwischenstaatliche Institutionen untersuchen und vergleichen. Eigentlich war es ein binationales Projekt mit der Partneruniversität St. Petersburg. Wegen des Ukraine-Kriegs beschloss der Geldgeber, die Deutsche Forschungsgemeinschaft jedoch, den Wissenstransfer mit Russland einzustellen.
Es ist sehr, sehr schade, dass es nicht mehr so ist und dass es nicht mehr so sein kann, aber absolut verständlich jetzt gerade. Da gibt es auch einen Professor, der beispielsweise zum Arktischen Rat forscht. Und Russland hat jetzt gerade beispielsweise auch die Präsidentschaft des Arktischen Rates. Dementsprechend bin ich auch davon ausgegangen, dass da eben konkrete Reisen anstehen würden.
Der Arktische Rat soll der Schwerpunkt in Zaritovas Dissertation sein. Wie sie daran nach ihrer Reise zum G7-Treffen weiterarbeiten kann, hängt auch von den Ergebnissen des Gipfels ab und natürlich von Russlands Gebaren in der Weltpolitik.
Da ist es sehr, sehr schwierig für die SozialwissenschaftlerInnen und die NaturwissenschaftlerInnen zu schauen, wie kann man eben weiterhin forschen, wenn 50% der Arktis eben russisches Territorium ist. Also da muss irgendeine Lösung gefunden werden, aber das ist natürlich eben derzeit sehr, sehr schwierig.
Ja, für die Forschenden, aber auch für den Interessensausgleich zwischen den arktischen Anrainerstaaten und den in der Region lebenden indigenen Völkern. Denn um die kümmert sich der Arktische Rat. Zwar sollte man mit Superlativen sparsam umgehen und dennoch ist diese Feststellung wohl nicht übertrieben. Diejenigen, die sich noch bis Ende der Woche in Lindau am Bodensee treffen, gehören weltweit zu den klügsten Köpfen. 35 Nobelpreisträger haben sich dort zusammengefunden, in diesem Jahr aus dem Fachbereich Chemie. Ein Grund, das Nobelpreisträgertreffen, das jährlich von einer Stiftung in Lindau am Bodensee organisiert wird. 2 Jahre hintereinander musste die Tagung, bei der es sehr auf persönliche Kontakte ankommt, ja wegen Corona ins virtuelle Online-Format verlegt werden. Umso größer war heute die Freude bei den 600 internationalen Studierenden und Nachwuchswissenschaftlerinnen, die sich erstmals wieder zu realen Begegnungen treffen konnten. Denn der wissenschaftliche Nachwuchs hat so manches an Fragen an die preisgekrönten Vorbilder, wie Thomas Wagner für uns herausgefunden hat.
Nobelpreisträger sind auch normale Menschen. Wie stehen die zu Themen wie Fußball? Ja, haben die auch ähnliche Interessen? Und ob sie schon mal den Vergleich gezogen haben, ob das bayerische Bier tatsächlich besser ist, als wo auch immer sie herkommen?
Hundreds of young scientists, Nobel laureates.
Dennis Schröder, Chemiedoktorand an der Uni Bayreuth, gehört zu jenen 600 Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die eine Woche lang mit der Crème de la Crème der Wissenschaft reden dürfen, im Rahmen des 71. Chemie-Nobelpreisträgertreffens in Lindau am Bodensee. Dabei geht es um den wissenschaftlichen Austausch und um genau solche Begegnungen.
Mein Name ist Ekras Bell. What is your advice for the young generation?
Oh, I have very many advices, but I'll give you one that fits you. You are
Ekrasabel, Nachwuchschemikerin aus Pakistan, stellt in den Kaffeepausen zwischen den Vorträgen allen Nobelpreisträgern immer wieder dieselbe Frage. Was würden Sie dem wissenschaftlichen Nachwuchs als Karrieretipp mit auf den Weg geben? Der israelische Wissenschaftler Professor Dan Shechtman, der 2011 den Chemie-Nobelpreis für die Entdeckung sogenannter Quasikristalle bekam, lächelt verschmitzt.
My advice to young scientists is the following. Find something that you like and try to be the best in it. The best in your class, the best in school, the best in your city, the best in the country.
Mein Ratschlag an junge Wissenschaftler, finde irgendein Fachgebiet, das dir zusagt. Und dann musst du immer die oder der Beste sein. Der Beste in der Schule, der Beste in deiner Stadt, der Beste im Land. Leicht gesagt, in der Umsetzung nicht ganz einfach. Aber die junge pakistanische Chemikerin erhält im Laufe ihrer Gespräche dann doch den ein oder anderen nützlichen Tipp für ihre spätere Karriere im Chemielabor.
Sometimes you can have results from the unexpected things. So it's never ignore anything that goes beyond your imagination.
Bei der Forschung immer auf Ergebnisse schauen, die man nie und nimmer erwartet hat, die vielleicht die eigene Vorstellungskraft sprengen. Das sei, hört die pakistanische Nachwuchswissenschaftlerin immer wieder, ein Baustein auf dem Weg zum wissenschaftlichen Erfolg.
Wie werde ich Nobelpreis? Oh, da gibt es kein Patentrezept für.
Erklärt Professor Stefan Hell aus Göttingen, 2011 mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet.
Das Einzige, was ich sagen kann, mach das, was dir Spaß macht. Und das muss auch nicht mal Wissenschaft sein. Viele machen ja nicht mal Wissenschaft weiter, wenn sie hier weggehen. Aber zu machen, was einem Spaß macht, das führt am Ende zu einem erfüllten Leben.
Die Begegnung mit den über 600 Studierenden und Nachwuchswissenschaftlern aus aller Welt ist wiederum etwas, was Nobelpreisträger Stefan Hell viel Spaß macht.
Das hat sowas Erfrischendes, wenn man sieht, junge Menschen, die für die Wissenschaft brennen, die was machen wollen, am Ende irgendwas machen wollen, das eine wichtige Entdeckung wird. Wenn man jung ist natürlich, dann glaubt man zumindest, steht die Welt für einen offen. Deshalb stellt man dann auch Fragen, ja, die man sonst vielleicht, wenn man gesetzter ist oder schon länger dabei ist, nicht mehr stellen würde.
Dabei waren im Vorfeld des Treffens düstere Wolken aufgezogen. Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Sanktionen. Dennoch hat man im Organisationskomitee eine richtungweisende Entscheidung gefällt.
Es sind mehrere russische Nachwuchswissenschaftler an der Tagung.
Ebenso wie Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Ukraine, betont Wolfgang Schürer von der Stiftung Lindauer Nobelpreisträger-Tagungen.
Man hält den Kontakt insbesondere zur nächsten Generation Wissenschaftler.
Das hält auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP, die eigens zur Eröffnung der Nobelpreisträger-Tagung nach Lindau gekommen ist, für grundsätzlich richtig. Aus einem simplen Grund.
In der Wissenschaft kann man Brücken bauen, die sonst nicht mehr vorhanden sind, die eingerissen wurden an anderer Stelle. Aber es muss eben immer mit einer Transparenz, mit einer Reziprozität und mit dem Teilen von Werten sein. Wissenschaft muss eigentlich unpolitisch sein, aber sie hat auch natürlich die Verantwortung, Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsintegrität auch zu leben.
Streit lässt sich nicht vermeiden, denn Menschen haben nun mal widerstreitende Meinungen oder Ziele. Im Prinzip ist das ja auch gut so. Ohne Diskussionen keine Veränderungen. Status quo ohne Wenn und Aber. Doch nicht immer ist Streit auch fruchtbar. Oft ist er hässlich, unfair, manchmal voller Hass. So wie in der Corona-Pandemie. Wir werden einander viel verzeihen müssen. Das war ein ungewöhnlicher Satz für einen Politiker. Jens Spahn sprach ihn als Gesundheitsminister in der Pandemie und damit auch das an, was wir bei den vielen globalen Krisen und gesellschaftlichen Verwerfungen dringend brauchen. Mehr Versöhnlichkeit. Ein neues interdisziplinäres Forschungszentrum in Bonn will sich genau darum kümmern. Es wurde in der vergangenen Woche eröffnet. Judith Bauer war dabei, als Moshe Zimmermann mit seinem Festvortrag begann.
Wenn man auf Deutsch das Thema Versöhnung diskutiert, weiß man mehr oder weniger Bescheid, worum es geht. In dem Moment, wo man damit beginnt, das auf Englisch zu diskutieren, über Reconciliation in Südafrika oder anderswo in der Welt, versteht man darunter schon etwas anderes. Und wenn man, sagen wir mal, eine arabische Äquivalente sucht, da befindet man sich auch auf einem ganz anderen Terrain. Da geht es nicht um das, was die Christen in Deutschland unter Versöhnung verstehen.
Der Historiker Moshe Zimmermann beschreibt die Schwierigkeit des Begriffs Versöhnung im internationalen Austausch und zugleich die Aufgabe des neuen Zentrums für Versöhnungsforschung an der Universität Bonn. Wie gehen unterschiedliche Kulturen mit Konflikten um? Welche Lösungswege finden sie? Diese Fragen beschäftigen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Moshe Zimmermann, der die Eröffnungsrede hielt, bezieht Versöhnung auch auf politische Auseinandersetzungen.
Dann ist es eine Überwindung eines Konfliktes mit der Bestrebung, nie wieder in die Situation eines Konfliktes mit dem anderen, auch mit dem anderen Kollektiv zu geraten. Das ist die Versöhnung.
Für Hans-Georg Söffner, Soziologe und Sprecher des neuen Forschungszentrums, ist Versöhnung die unwahrscheinlichste aller möglichen Konfliktlösungen. Für ihn gibt es sie nur in interpersonellen Beziehungen.
Versöhnung bedeutet, dass zwei Personen sich bei allen Unterschieden so aufeinander einlassen können, dass sie eine Art permanenter Friedensbereitschaft für sich erzielen. Das heißt, es ist auch ein Prozess. Es ist nicht ein durch einen Vertrag geschlossenes Verhältnis zwischen zwei Personen, sondern eine Art Dauerzustand, der aber immer wieder neu erkämpft werden muss.
Hans-Georg Söffner geht davon aus, dass Versöhnung vor allem auf der Beziehungsebene eine Rolle spielt. Dennoch stellt er die Arbeit des Forschungszentrums in einen gesellschaftlichen Kontext. Es sei kein Zufall, dass das Interesse an dem Thema gerade jetzt so groß sei.
Versöhnungsforschung ist eigentlich immer nötig, aber in Gesellschaften wie unserer, also einer ziemlich heterogenen Gesellschaft, nach innen übrigens wie nach außen, wo Konflikte also ubiquitär sind, an jeder Stelle bricht irgendetwas aus. Also nach innen identitäre Bewegungen, Verschwörungstheoretiker und Zusammenschlüsse von Reichsbürgern, also sektenähnliche Gebilde, die den Konflikt suchen und ihn auch nicht beilegen wollen. Nach außen Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder globale Kriege.
Um politische Beratung gehe es dem Forschungszentrum allerdings nicht.
Wir wollen sehr stark analytisch arbeiten und wollen dann die Lösungswege, die andere Kulturen oder wir selbst gefunden haben bei der Bewältigung von Konflikten, die wollen wir sammeln und sozusagen als Repertoire an Möglichkeiten zur Verfügung stellen.
Beteiligt daran sind die Philosophische Fakultät der Universität Bonn, die Evangelische wie die Katholische Fakultät und die Rechts- und Staatswissenschaften. Auch internationale Partnerorganisationen in Israel, Japan und Peru arbeiten mit dem Zentrum zusammen. Dort sollen Fallstudien untersuchen, welche Modelle der Konfliktlösung es jeweils vor Ort gibt. Das heißt,
die suchen sich Konfliktlösungsmodelle raus, entweder zum Beispiel an Gerichten oder bei interreligiösen, sagen wir, Organisationen, ganz konkret mit Film- und Tonaufnahmen, wie wird versucht, eine wechselseitige Verständigung mit welcher Semantik, also mit welcher Begrifflichkeit zustande zu bekommen.
Clemens Albrecht, Soziologe und Mitglied im Vorstand des Forschungszentrums, weist wie Moshe Zimmermann darauf hin, dass der Begriff Versöhnung sich nicht in jeden Kontext übertragen lässt und in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Bedeutungen hat.
Da stecken unter Umständen ganz, ganz andere kulturelle Konzepte, Scripts dahinter, wie wir sagen würden. Und die zu erkennen und gleichrangig zu nehmen, ist schon eine Reaktion sozusagen der Selbstrelativierung, wie sie die postkoloniale Situation ja ohnehin erfordert.
Selbstrelativierung. Das ist grundsätzlich und gerade auch beim Thema Versöhnung elementar für eine Weiterentwicklung. In der bevorstehenden Arbeit des Forschungszentrums, so der Soziologe Clemens Albrecht, gehe es aber auch um die Frage, wo Versöhnung an ihre Grenzen kommt.
Jeder Versöhnungsprozess schafft eine Konstellation, in der unter Umständen schon wieder der Keim zum nächsten Konflikt geregelt ist. Das klassische Beispiel ist die Erwartung, dass über den Friedensschluss von Versailles der Friede geschaffen würde. Es war nicht der Fall, sondern der Friedensschluss von Versailles hat den Keim zu neuen Kriegen gelegt. Das zu erkennen und vorherzusehen und anders zu handeln, das ist die Frage, die mich am meisten bewegt.
Und diese Frage dürfte aktuell auch in der Weltpolitik viele umtreiben. Wie kann Versöhnung und Frieden möglich werden nach dem brutalen Angriffskrieg Russlands auf das Brudervolk in der Ukraine? Ein Krieg, der seit über 4 Monaten andauert, Ende nicht in Sicht. Ein Ende von Campus und Karriere ist jetzt in Sicht. Gleich nach den Nachrichten übernehmen die Kollegen von Corso Kunst und Pop. Und da heißt es dann Superheldenfilme und kein Ende.